wir machen da gerade Dinge, die keinen Mehrwert für die Patienten bringen, weil die Sicherheit haben wir ja schon vorher gewährleistet, aber jetzt muss es über ein Zertifikat noch belegt werden.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör mit Andrea Buzzi.
Moin Oliver, wie geht's uns denn heute?
Moin Andrea, ich denke mal, uns geht's gut.
Oliver, ich habe dir einen total spannenden Gast diesmal mitgebracht im eHealth Pioneers Podcast, Malte Bornhold.
Klasse.
Von Bornhold Lee, kennt man ja, glaube ich, im eHealth-Zirkus relativ gut. Ein Technikunternehmen, was DIGAS und Medizinprodukten dabei hilft, sich zertifizieren zu lassen und auch selber, glaube ich, DIGAS entwickelt, wenn mich nicht alles täuscht.
Auf jeden Fall, das sind doch die DIGA-Macher.
Totale DIGA-Macher. Und wir hören ja jetzt gleich das Interview mit Malte. Du hast ja vorher schon mal reingesneakt. Gibt es irgendwas, was dir da besonders aufgefallen ist oder wo du sagst, das sind die Learnings, die du draus ziehst?
Es ist, muss ich sagen, eine wirklich informations- und faktengeladene Folge. Das schon mal so als Spoiler. Klar, mir ist einiges aufgefallen und natürlich auch direkt hängen geblieben. Und zwar ganz interessant fand ich es nochmal zu hören, weil wir als Kommunikationsberatung ja häufig erst das fertige Produkt kennenlernen, von Malte zu erfahren, dass die Entwicklung einer DIGA inklusive Studien und technischer Geschichte User Experience, 2 humane Schwangerschaften dauert, nämlich ungefähr 18 Monate. Das finde ich wirklich lang und die Kosten von mindestens 1 Million haben es durchaus auch in sich. Fand ich auch eine ganz interessante Information, war mir so, ich sage mal vielleicht grob bekannt, aber so als Zahl wirklich ein guter Input.
Ja, kann man auf jeden Fall immer wieder nochmal sagen, weil sowas verdrängt man ja auch gern als DIGA-Startup vielleicht. Ich habe auch noch mitgenommen, das fand ich auch wichtig, dass Malte das nochmal gesagt hat, alle zugelassenen DIGAs funktionieren. Also das finde ich auch, kann man nicht oft genug betonen, aber fand ich auch witzig. Er sagt, wir machen gerade Dinge, die den Patienten gar nicht helfen. Also das ist dann natürlich auch so ein Take in einem Markt, wo viel möglich ist, offensichtlich auch den Patientenfokus so ein bisschen aus den Augen zu verlieren.
Genau, um mal nochmal was Positives zu sagen. Ich fand es auch sehr interessant von Malte zu erfahren, dass die Anforderungen in Deutschland so hoch und so streng sind, dass zugelassene DIGAs eigentlich sehr gute Chance haben, auch im Ausland erfolgreich zu sein.
Exportschlager DIGA.
Ganz genau. Also das wäre dann wirklich so ein bisschen die Formel, if you make it here, you can make it anywhere, was ja eigentlich eine gute Message ist in Richtung DIGA-Hersteller und Investoren. Mhm. Nicht nur Deutschland zu denken, sondern wenn man es in Deutschland geschafft hat, auch gleich über den Tellerrand hinaus, sprich deutschsprachiges Europa oder eben auch der europäische Gemeinschaftsmarkt.
Ich habe mir hier noch notiert in meinen Unterlagen, die ich bei dem Interview verwendet habe. Malte erklärt 3 Fehler, die man als DIGA-Hersteller nicht machen sollte. Ich meine, wenn das kein Grund ist, jetzt da mal reinzusneaken in die nächste halbe Stunde. Sag mal, wer soll reinhören, Oliver? Für wen ist es auf jeden Fall relevant?
Es ist ehrlich gesagt für alle, die sich mit dem Thema DIGA beschäftigen, relevant. Also ehrlich gesagt breite Zielgruppe, weil, wie schon anfangs gesagt, voller Fakten. Und jetzt nochmal kurzer Nerd-Spoiler, wer wissen möchte, was die BSI TR 03161 ist, bitte unbedingt reinhören.
Eine absolute Mutmacherfolge. Ganz viel Spaß beim Zuhören und herzlich willkommen, Malte Bornhold.
Vielen Dank, Andrea. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, herzlich willkommen, Malte. Ich fange immer neuerdings mit einem lustigen Quiz an. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast in den letzten Podcast-Folgen. Ich hoffe, du bist vorbereitet, hast dich total bewaffnet mit Wissen. Nein, das brauchst du wahrscheinlich nicht. Kleine Schätzfrage an dich. Was glaubst du, wie viel Prozent der Patientinnen sagen, dass DIGAS ihnen tatsächlich bei ihren Beschwerden geholfen hat?
Spannende Frage. Ich würde davon ausgehen, dass schon über 60% derjenigen, die das wirklich ernsthaft meinen und die Anwendung nutzen, dass die tatsächlich schon diesen positiven Effekt auch merken.
Ja, bingo, 63%.
Oh. Wow.
Quelle verlinken wir auch, ist ein White Paper von Medperion. Und ich finde ganz ehrlich, hier können wir schon mal in die Debatte einsteigen. Das ist doch toll. Ja, das sind 2/3, also 2 von 3 Anwendern, die diese Verschreibung bekommen, profitieren davon. Und das spricht doch total für den Zertifizierungs- und Evidenzprozess von DIGAS.
Auf jeden Fall. Also dieser gesamte Prozess, der ja doch sehr aufwendig ist und nicht nur sehr kostenintensiv, sondern auch einen langen Zeitraum braucht, um absolviert zu werden, der hat schon seinen Sinn. Also das merkt man immer wieder. Und ich bin zwar positiv über die Zahl, aber trotzdem natürlich auch an einer Stelle immer manchmal ein bisschen überrascht, weil es gibt halt einfach gute Ligas und es gibt leider weniger gute Ligas. Und es gibt einige, die werden sehr häufig verordnet und einige weniger. Und das sieht man ja auch immer in den jährlichen Berichten, die veröffentlicht werden. Da gibt es schon sehr, sehr große Unterschiede. Und wir erleben das immer wieder. Es hat was damit zu tun, wie diese Ligas entwickelt werden und wie mit den Patienten und Patienten umgegangen wird und wie auch tatsächlich von den Patienten und Patienten das Feedback auch schon in der Entwicklungsphase genutzt wird. Das macht einen sehr, sehr großen Unterschied. Und alle die, die das sehr intensiv machen, die haben eben dann auch so einen Erfolg, dass die Ligas so intensiv genutzt werden und auch diesen positiven Effekt dann auch erzeugen.
Also ich kenne jetzt keine Referenzzahlen, aber ich finde es schon wirklich erstaunlich. Also wenn man auch mal Medikamente oder andere Therapieansätze betrachtet, wirklich diese Hilfe und auch Therapieerfolge zu erzielen bei 2/3 ist ja wirklich toll. Also ich weiß jetzt nicht, wie das bei diversen Medikamenten oder bei anderen Anwendungen ist, aber das scheint mir doch wirklich irgendwie wert zu sein, diesen Prozess auch weiterhin so ernsthaft zu betreiben.
Ja, definitiv. Davon bin ich auch überzeugt. Und ich bin fest davon überzeugt, die Ligas sind gekommen, um zu bleiben. Also das ist nicht irgendwie so eine Modeerscheinung, die mal kommt und dann wieder verschwindet, auch wenn der Weg weit ist. Wir wissen alle, es gibt bisher noch nicht so viele Ligas. Und wenn man sich anschaut, wie lang das Thema schon möglich ist, gehe ich davon aus, dass sich diejenigen, die sich das mal überlegt haben, davon ausgegangen sind, dass das schneller sehr viel mehr werden.
Na gut, es war die Euphorie des Anfangs, ne? Und das ist ja auch gut. Also ich bin ja schon 15 Jahre in der Technologiekommunikation und das war immer so. Aber die Menschen brauchen ja auch eine Sogkraft, ne? Eine Fantasie, ein Bild von einer, ne, besseren Welt oder der Lösung eines Problems. Und das motiviert ja dann auch wieder die Unternehmen und die Startups, da in die Richtung zu investieren und das zu wollen. Und natürlich machen die Ersten, ne, diese First-Mover-Fehler. Da können wir ja vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen. Merkt ihr mal, da steht Stichwort. Ich habe nämlich noch eine Frage für dich. Geht so ein bisschen auch in die Richtung, was du sagst mit Scheitern. Wie viel Prozent der bisher gestellten Liga-Anträge scheitern, weil sie von den Herstellern wieder zurückgezogen werden?
Ich würde sagen, das sind auch so 60%, vielleicht ein Ticken mehr.
Fast. 53. Wir sprechen hier aber von 2023 und das waren insgesamt 168 Anträge und 89 wurden zurückgezogen.
Ja, das ist schon... Finde ich ganz schön viel.
Malte, du als Ligamacher, was glaubst du, was ist der Grund dafür?
Ich glaube tatsächlich, dass diese Quote, die zurückgezogen wird, in der Zukunft weniger werden wird, weil man sich einfach sehr viel intensiver mit diesen Themen beschäftigt. Das erleben wir auch mit den Kunden, die zu uns kommen. Die sind meistens schon deutlich besser informiert. Die wissen auch, was da alles auf sie zukommt. Und wenn nicht, kriegen sie von uns diese Informationen. Denn dieser Prozess, der ist sehr, sehr langwierig, kostenintensiv und vor allen Dingen haben wir hier auch ein ganz, ganz großes Thema mit dem Thema Studien. Und nur weil man Software entwickelt, heißt es noch lange nicht, dass die Studien auch gut laufen. Und in vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass diese Studien dann eben auch nicht das belegen, was man sich mal, als man gestartet ist, überlegt hat. Und da muss man schon gerade am Anfang ganz genau hinschauen, was man wirklich umsetzen kann, weil nicht jede Therapie ist eben auch digital möglich. Ein Großteil, ein sehr, sehr großer Teil, aber es gibt auch immer Grenzen und das erleben wir auch in der täglichen Praxis. Es gibt immer wieder Situationen, wo man zu uns kommt und sagt, ich hätte gerne Liga. Und wir aber mit unseren Erfahrungen dann da reingehen und hinterfragen, ist das denn überhaupt Liga-fähig? Oder wird es vielleicht nur ein digitales Medizinprodukt und keine Liga, weil es einfach nicht funktioniert?
Ja, oder ein Präventions- oder Lifestyle-Produkt gibt's ja auch.
Genau, das machen wir eben auch. Und das Entscheidende ist, dass das ist meine Vermutung, dass in der Vergangenheit da nicht genug drauf geschaut wurde, sondern man schnell diesen Weg gegangen ist, weil er ist ja vermeintlich lukrativ.
Ich finde es auch total interessant, was ich auch von internationalen DTX-Herstellern höre, die auch teilweise auf uns als Kommunikationsberatung zukommen, die auch sagen, wir haben ja bei euch quasi den Use Case beziehungsweise den Business Case schon da, ja. Also, ne, wir müssen eigentlich nur zertifiziert werden, nur in Anführungsstrichen, und dann haben wir Zugang zu allen GKV-Versicherten. Und ja, da leuchten natürlich die Augen. Und was würdest du denn dann antworten, wenn du Erwartungsmanagement betreiben müsstest?
Die Realität ist halt nicht so, denn das haben wir auch schon ganz, ganz häufig erlebt. Da kommt jemand schon aus dem europäischen Ausland und sagt, ich habe eine fertige Anwendung. Die wird auch schon eingesetzt. aber die entspricht überhaupt nicht den Anforderungen, die man bei uns in Deutschland für die Zulassung einer DiGA braucht. Da geht es um Themen wie Usability teilweise, aber vor allen Dingen auch um Themen Datenschutz, Datensicherheit. Und das wird ja gerade immer mehr. Also von Monat zu Monat hat man ja fast das Gefühl, wenn man sich jetzt auch anschaut mit den neuen Zertifikaten, BSI zum Beispiel und so weiter. Also das ist nicht so einfach. Die denken immer, das ist so trivial. Und wenn man dann aber ganz tief reinschaut, dann ist doch noch ganz schön viel zu tun. Das heißt nicht, dass man dann von vorne anfangen muss. Aber es bedeutet schon, dass man nicht innerhalb weniger Monate so eine Applikation 1:1 dann auf den deutschen Markt bringen kann. Mal abgesehen davon, dass dann von draußen auch nicht die Erwartungshaltung ist, dass man erst noch eine Studie macht und dann noch auf die BfArM-Zulassung lange warten muss, sondern da ist schnell die Erwartungshaltung da, ich habe doch was, mach mal schnell.
Ja, und die Realität ist anders. Ja, das ist, glaube ich, auch das Markteintrittproblem Nummer eins, die Schnelligkeit, ja, und auch natürlich dieser kulturelle Clash, ja. Also wir sprechen ja hier auch von Fachzielgruppen und Patienten und Patientinnen und in alles, was vielleicht in angelsächsischen Ländern oder in, sag ich mal, Spanien oder Skandinavien funktioniert, muss ja noch lange nicht hier funktionieren, ne? Mal ganz abgesehen von unseren Regularien. Was ist denn aus deiner Sicht mit dem europäischen Binnenmarkt? Also ist es denn in dem Markt einfacher, mit den gleichen gesetzlichen Vorgaben als DTX oder DiGA auf den deutschen Markt zu kommen im Vergleich zur amerikanischen Anwendung?
Also ich würde mal behaupten, leichter ist es auf jeden Fall, aber trotzdem nicht trivial. Also der Aufwand, der dahinter steckt, der ist trotzdem relativ hoch und man muss halt einfach bedenken, was sozusagen diese ganzen Rahmenbedingungen für die DiGA alles bedeuten. Und wenn man sich damit auskennt und weiß, was man tut, dann kann man das alles machen. Aber diese Software ist häufig auch technologisch eben nicht darauf ausgerichtet, weil einfach die Anforderungen bei uns in Deutschland, was das Thema angeht, auch gerade mit Gesundheitsdaten, einfach maximal ist.
Wir sind das strengste Land in Europa?
Das weiß ich nicht genau, aber es wirkt auf jeden Fall so. Also wenn ich mir das so anschaue, was bei uns alles gemacht werden muss, was notwendig ist und wie lange es dauert, um dann in die verschiedenen Prozesse dann zu kommen und da durchzukommen, dann ist das schon ganz schön lang. Aber es hat auch einen guten Effekt, dass das so lang ist, weil letztendlich die Dinge wirklich sehr detailliert geprüft werden und hier kein Produkt auf den Markt kommt, was nicht vernünftig getestet wurde und was vernünftig mit Studien belegt wurde. Und das ist wirklich ein sehr, sehr positiver Effekt, der da am Ende den Patienten zugutekommt, aber vor allen Dingen auch dem System.
Ja, naja, also die Umfrage hat es ja auch jetzt gezeigt, ne? Also die Anwender spüren den Effekt und finde ich, hast du auch nochmal gut auf den Punkt gebracht, das geht immer so ein bisschen unter in der Debatte, ne? Weil die Scheitern schaden so ein bisschen denen, die es schaffen, ja? Weil es natürlich also ein bisschen so ein Gattungsbegriff ist, DiGA. Ich möchte gerne erstmal von dir wissen, was sind die First-Mover-Fehler für DiGA-Hersteller?
Also du meinst jetzt tatsächlich die wirklich Ersten waren, nicht die es jetzt machen, sondern die es damals ganz am Anfang gemacht haben?
Nee, First-Mover meine ich explizit auch die was Neues erfinden. Ne? Also ich meine, eine Migräne-App oder eine Menstruations-App, die gibt es ja auch schon 3000 Mal. Ich glaube, da kann man sich dann auch so ein bisschen an den, ne, daran orientieren. Aber es geht ja auch darum, ich will einen Prozess in eine DiGA drücken und vielleicht geht es gar nicht, hast du ja gerade auch gesagt. Also was sind so die ersten Fehler, wo man sagt, nee, ihr seid da auf einem total falschen Trip?
Okay, der wirklich wichtigste Punkt ist, dass man eben immer die Zielgruppe im Blick hat. Also auf gar keinen Fall glauben, man kann Software entwickeln oder man kann tolle Designs machen oder man hat tolle Ideen, sondern man muss, das gehört auch zum DiGA-Prozess dazu, das ist auch notwendig, um hinterher auch andere Regularien zu erfüllen. Aber es kommt wirklich darauf an, in einer sehr, sehr frühen Phase wir machen das mit einem sogenannten Design-Thinking-Prozess, sehr früh mit ersten Wireframes, mit ersten Click-Dummies und in jeder Phase dieser ersten konzeptionellen Phase die Betroffenen mit an Bord zu holen und nicht den Fehler zu machen, weil man ja selber weiß, wie es sein könnte, irgendwelche Annahmen zu treffen. Natürlich beginnt man konzeptionell, aber dann muss in jeder dieser Phasen immer wieder verifiziert werden, ist es auch das Richtige, was man da braucht? Und das macht man an mehreren Stellen in diesem gesamten Prozess. Also das ist so ein Punkt, der extrem wichtig ist, wenn man damit startet. Das zweite ist, letztendlich ist das ein sehr, sehr umfangreiches Thema, was einen sehr, sehr hohen Kostenblock verursacht und auch einen sehr, sehr langen Prozess mit sich bringt. Also
okay, da musst du jetzt Zeit und Geld sagen.
Genau, richtig. Das sind nämlich, ja, das sind eben genau die beiden Punkte. Viele unterschätzen das. Die denken, man entwickelt so eine DiGA in ein paar Monaten und sie kostet nur ein bisschen Geld. Und das sind eben Rahmenbedingungen, die einfach nicht gegeben sind. Man muss von vornherein etwa 18 Monate einplanen, bis man im Verzeichnis vorläufig aufgenommen ist. Und man muss auch mindestens 1 Million oder 1,5 an Budget tatsächlich einplanen. Und das vergessen viele, dass das eben nicht so einfach zu regeln ist. Und dann scheitern sie sehr schnell.
Vor allen Dingen glaube ich an der Liquidität, ne? Also genau, wenn sich da nur irgendwas verzögert, habe ich leider auch öfter erlebt, dann reicht das Geld einfach nicht mehr, auch wenn die Idee noch so genial ist. Und sag doch mal, wenn wir reden ja jetzt auch von, ich sehe einen Ansatz für eine DIGA. Wenn ich jetzt Lust habe, diesen Markt zu betreten und ich bin jetzt nicht intrinsisch motiviert, aus welchen Gründen auch immer, sondern ich bin Geschäftsfrau oder Mann. Auf welche Indikation gehe ich denn jetzt? Wo kann ich tatsächlich Geld verdienen? Und wo ist vielleicht auch nach deinen Erfahrungen ein Bereich, wo man auch offene Türen einrennt?
Da muss man sich eine ganz wichtige Frage stellen. Wo ist bei den Betroffenen der höchste Leidensdruck? Denn am Ende ist es so, wenn man jetzt rein wirtschaftlich denkt, bezogen auf so eine DIGA, werden nur die häufig verordnet, wo der Leidensdruck für die Betroffenen so hoch ist, dass sie eine intrinsische Motivation haben, die DIGA auch zu nutzen. Und das ist auch der Fehler, den viele machen. Wenn ich in eine Indikation gehe, wo ich einfach von vornherein weiß, nehmen wir mal das Thema Bluthochdruck. Das merkst du ja nicht über einen langen Zeitraum. Und dann ist der Leidensdruck nicht hoch genug und damit kann es sein, dass dann einfach diese Anwendung nicht genutzt wird. Wenn man nicht dafür sorgt, dass eben die Software mit den Inhalten dafür sorgt, dass die Motivation hochgehalten wird. Und das ist halt ein wichtiger Punkt.
Aber ist das nicht bei ganz vielen Krankheiten so, dass die Menschen dazu neigen, nicht intrinsisch motiviert zu sein, das wieder loszuwerden?
Ja, das ist ja faktisch genau das Problem. Solange der Leidensdruck nicht hoch genug ist, wird die DIGA zur Not verordnet und sie wird aber nicht durchgezogen. Und das ist ein Punkt, wo ich dann auch die Krankenkassen verstehe, dass sie sagen, warum soll ich denn dafür bezahlen, dass jemand so eine Anwendung einfach bekommt und sie hinterher nicht nutzt. Und da bin ich dann auch dabei. Es wäre genauso, wenn ich ein Medikament verordnet bekomme und es hinterher nicht schlucke. So, dann ist das auch, sind das unnötige Kosten, die dabei entstehen.
Aber ist ja im Gesundheitssystem auch total normal irgendwie, ne?
Leider ja, aber wir haben natürlich die Situation, so viele Verordnungen der DIGAs erstmal zu erreichen, ist ja gar nicht so einfach.
Dass der Schwund dann nicht mehr so doll wehtut.
So ist es, genau. Ja. Und was man sagen muss, auch da, um deine Frage noch zu ergänzen. Erstens ist es so, man sollte sich eine Zielgruppe nehmen, die auch groß ist. Weil wenn ich eine Zielgruppe habe, die zu klein ist, wie will ich dann den Markt erobern? Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und auf der anderen Seite muss man sich da schon echt Gedanken machen, wie man dann in den Markt reingeht. Und wenn ich da so eine ganz kleine Zielgruppe habe, dann wird das einfach verdammt schwierig. Also das sollte man sich dann gut überlegen. Das ist schade, weil damit natürlich einige Indikationen nicht zu einer DIGA werden, weil es einfach nicht möglich ist, mit, sagen wir mal, 10.000, 20.000 Betroffenen in Deutschland eine DIGA zu finanzieren. Denn wenn man ganz ehrlich ist, rechnet sich sowas auf lange Sicht erst ab 10.000, 12.000 Verordnungen im Jahr. Dann wird das natürlich richtig spannend, wenn man rein wirtschaftlich denkt. Wir hatten ja darüber gesprochen, da ist jemand, der das von außen aus der rein wirtschaftlichen Sicht sieht.
Naja, also ist ja vollkommen richtig, wenn wir auf den Investorenmarkt gucken, brauchen wir das Businessmodell und die Total Audience und so weiter. Das sind ja genau die Fragen, die gestellt werden. Und wir sind ja auch bei den Innovationen im digitalen Gesundheitsbereich sehr lange so idealistisch unterwegs gewesen und wollten natürlich auch kleineren Gruppen helfen. Aber dafür ist das DIGA-System dann vielleicht nicht der richtige Ansatz. Sicherlich andere Technologien, aber nicht dieser Weg durch den Fast Track zur Zertifizierung und zum GKV-Produkt.
Genau, für alle ist das nicht die Lösung. Das muss man einfach fairerweise sagen.
Okay, gehen wir mal weiter im Prozess. Also wir haben jetzt eine Indikation mit einer großen Zielgruppe, die intrinsisch motiviert ist und wir möchten gerne das Projekt starten, dieses Unternehmen gründen. Welches sind die ersten Schritte? Braucht man von vornherein auch einen Partner wie euch? Ihr seid ja DIGA-Bauer, ne? Also kommen die Leute mit ihrem Pitch-Deck dann und sagen, hier, baut mir das mal oder haben die schon was?
In der Regel haben die nicht mal das Pitch-Deck. Also das muss man ganz klar sagen.
Oh, wow, interessant.
Ja, das macht es dann auch schwierig, weil wir können nicht Pitch-Decks bauen. Also theoretisch können wir das, aber das ist nicht unser Job.
Das können wir machen zur Not. Also ihr könnt euch dann erstmal an uns wenden.
Dann schicken wir sie zu euch. Mhm. Das ist gar kein Problem. Aber in der Regel kommen die Gründerinnen und Gründer, wenn es Startups sind, zu uns mit einer Idee. Und diese Idee ist erstmal sehr grob. Sie sind häufig aus der Medizin. Insofern haben die das Fachwissen, was sehr, sehr wertvoll ist. Wir haben auch manchmal Gründerinnen und Gründer, die kommen aus der reinen Wirtschaft. Das macht es ein bisschen schwierig, weil die brauchen erstmal auch den ärztlichen Unterstützung. Sonst wird das halt für die extrem schwierig. Und dann erarbeiten wir mit denen, also wir gehen mal von den Ärztinnen und Ärzten aus, erstmal ein grundsätzliches Konzept und gehen da über so erste Workshops mit denen und müssen tatsächlich am Ende wirklich die Produktvision gemeinsam erarbeiten.
Sind das auch so Fokusgruppen, die ihr euch noch zusätzlich einladet, oder findet das alles im Gründerteam statt?
Das ist unterschiedlich. Es hängt davon ab, wie viel Know-how das Gründerteam mitbringt. Im Rahmen dieses Design Thinking Prozesses binden wir auf jeden Fall in der Regel Betroffene ein, sodass wir dann tatsächlich auch zielgerichtet arbeiten. Und am Ende dieses Design Thinking Prozesses steht eine Produktvision da. Man hat in der Regel ein Storyboard, Wireframes, also man sieht in etwa, wie es aussehen würde. Man hat die Funktionsübersicht, man weiß, was kostet das jetzt dann zukünftig alles und wäre in der Lage, und das ist für die Startups extrem wichtig, auf der Basis zum Beispiel einen Prototypen zu entwickeln. Denn Geld für eine reine Dokumentation und ein paar Klickdummies, das habe ich lange nicht gesehen, dass das funktioniert. Und dementsprechend wird dann in dem Schritt danach in der Regel gemeinsam noch ein Prototyp entwickelt, mit dem dann wirklich dann die Investoren auch gesucht werden können. Und das muss man ganz klar sagen, auch häufig gefunden werden, ehrlich gesagt.
Das ist doch schon mal sehr positiv. Was ich mich halt frage, es wird ja auch immer, du hast jetzt Patientenfokus genannt, aber es wird ja auch immer kritisiert, dass auch die Ärzte nicht genug eingebunden werden. Also die Leistungserbringer, Mediziner, Medizinerinnen, Physiotherapeuten, wer auch immer. Wäre es nicht wichtig, dass man auch so ein Panel von, ne, zum Beispiel Medizinern und Medizinerinnen hätte, die tatsächlich solche Produkte auch in so einer ganz frühen Phase einfach mal testen? Also es ist ja auch genauso Zielgruppe wie die Patienten und Patientinnen.
Das stimmt. Wir haben häufig, wie gesagt, die Ärztinnen und Ärzte schon an Bord. Mhm. Das
aber
ist so der erste Schritt.
Aber es ist ja nur Schritt. Einer oder zwei, ne?
Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Das
und
ist
die
sozusagen,
haben natürlich, finden ihre Idee ja, die feiern die wahrscheinlich, ne?
Ja, wobei, was wirklich interessant ist, dass die manchmal wirklich deprimiert sind nach dem ersten Gespräch mit der Zielgruppe, weil sie natürlich denken, oh, das habe ich mir jetzt ganz anders vorgestellt. Nichtsdestotrotz, aber wir kriegen sie dann trotzdem davon überzeugt, hört bitte auf das, was die Zielgruppe sagt. Und das funktioniert dann in der Regel auch. Aber dein Vorschlag, ein Panel zu haben, wäre natürlich ein Traum, weil das natürlich dann auch die Akzeptanz später in der Vermarktung und auch in der Verbreitung natürlich deutlich steigern würde. Insofern ist das schon eine sehr, sehr gute Idee, sowas auch zu ergänzen.
Was macht denn für dich neben den Punkten noch eine erfolgreiche DIGA aus?
Das hört sich jetzt ein bisschen sehr plump an, aber am Ende ist eine DIGA dann erfolgreich, wenn sie den Patienten und Patienten hilft. Und da muss ich ganz klar sagen, da trete ich ein Stück zur Seite, ob sie wirtschaftlich erfolgreich ist, ist eine Sache. Aber für mich ist es entscheidend, dass sie wirklich den Betroffenen hilft. Und idealerweise sollte sie der Person helfen, gesund zu werden oder dafür sorgen, dass sie eben nicht noch mehr Probleme bekommt. Und aus meiner Sicht, wenn man sich wirklich mit dem Thema DIGA intensiv beschäftigt, ist das der wesentliche Faktor. Man muss natürlich, das muss ich dazu sagen, den wirtschaftlichen Aspekt berücksichtigen. Weil was hilft es uns, wenn wir die beste DIGA machen, die den Patienten perfekt hilft und sie sich hinterher nicht finanziert und dann wieder eingestellt wird? Und was auch wichtig ist, natürlich müssen wir achten auf eine stabile Entwicklung, auf Datenschutz, Sicherheit und allem, was dazu gehört. Außer Frage, das ist für mich basic. Aber am Ende geht es uns immer darum, es muss den Betroffenen helfen. Und alles andere ist nett. Aber darum geht's nicht. Wir machen das dafür.
Bewertest du denn grundsätzlich die Regularien des BfArM als angemessen? Oder wenn du da der Chef wärst und das bestimmen könntest, würdest du da sofort was rausnehmen oder ergänzen? Ich glaube, das sind ja schon hunderte von Anforderungen, ne?
Das ist schon wirklich sehr, sehr viel. Also wenn man sich das mal anschaut, die Regularien, die sind wirklich sehr, sehr, sehr intensiv.
Sag doch mal, wie viele das sind. Ich glaube, das waren wirklich ein paar hundert Anforderungen.
Ich muss gestehen, die genaue Zahl kenne ich gar nicht. Aber es sind wirklich, es fühlt sich wie unendlich an. Ist es natürlich nicht. Und man muss dazu sagen, wir haben die erste DIGA ja vor vielen Jahren entwickelt. Und da war es noch sehr viel einfacher. Die Regularien haben sich Stück für Stück intensiviert. Es sind immer mehr geworden. Das ist auch gut so, weil viele Dinge sind auch richtig. Nun muss man aber trotzdem dazu sagen, und das ist das, was manchmal auch für uns ein bisschen schwierig ist, die Hürden, die werden immer größer. Nehmen wir mal zum Beispiel jetzt dieses BSI TA03161 Zertifikat.
Das wollte ich vorhin schon fragen, aber ich wollte mich nicht gleich als so unwissend outen. Sag mal, was das ist.
Naja, da geht's auch wieder um das Thema Datenschutz und Datensicherheit. Und das ist etwas, was wir zwar schon lange berücksichtigt haben, auch in den Anwendungen, aber jetzt muss man es auch noch zertifizieren lassen, zusätzlich. Wir sind auch als Unternehmen ja schon ISO-zertifiziert, dass wir solche digitalen Gesundheitsanwendungen entwickeln können. Aber zusätzlich muss man eben noch diese Zertifikate machen. Das ist jetzt verpflichtend zum 1.1. des kommenden Jahres. Und das gilt sowohl für neue Anwendungen als auch für die bestehende. Also das bedeutet, da müssen auch alle anderen nochmal ran. Und was halt vor allen Dingen damit einhergeht, und das ist der größte Kritikpunkt.
Da freust du dich doch bestimmt, oder? Da kriegst du viele Aufträge.
Ja, aber das sind Aufträge, die machen nicht so viel Spaß. Vor allen Dingen, es bringt auch die Patienten nicht weiter. Also das ist, wir machen da gerade Dinge, die keinen Mehrwert für die Patienten bringen, weil die Sicherheit haben wir ja schon vorher gewährleistet, aber jetzt muss es über ein Zertifikat noch belegt werden. Ich zweifle das gar nicht an. Die Problematik ist nur, wir entwickeln Software dynamisch. Das bedeutet, wir können, also agile Softwareentwicklung bedeutet, dass wir können das Produkt weiterentwickeln. Aber jetzt durch zum Beispiel diese Form von Eingriff führt es dazu, dass wir nach jeder Veränderung wieder ein Zertifikat brauchen. Also zumindest nach den größeren Änderungen. Und das wiederum bremst die Geschwindigkeit aus. Das bremst die Innovation aus. Teilweise kann sie auch stoppen. Und das ist ein bisschen schade, dass solche Dinge dann dazukommen. Dann haben wir noch das Thema DSGVO, was im nächsten Jahr nochmal Mitte des Jahres ein Thema wird, wo wir alle noch gar nicht wissen, wie sieht's aus und was kostet das eigentlich noch zusätzlich.
Aber das gab's doch schon länger.
Nein, DSGVO selber schon, aber es braucht dann noch ein weiteres Zertifikat ab Mitte des nächsten Jahres und keiner weiß genau, wie es aussieht und was für ein Aufwand das bedeutet. Und das ist ein Punkt, wenn man so auch den Startups was mitgeben möchte. Diese Dinge, von denen ich gerade rede, die waren am Anfang dieses Jahres noch nicht so klar, was das alles bedeutet.
Aber ihr habt es ja schon antizipiert. Da, wo kriegt ihr eure Informationen her? Also kann man sich da auch, wenn man jetzt nicht so einen kompetenten Berater wie euch an der Seite hat, aus welchen Gründen auch immer, gibt es irgendwo die Möglichkeit, solche Veränderungen auch frühzeitig zu sehen? Auch wenn man weiß, okay, das wird erst in einem Jahr wirksam, aber ich bin jetzt gerade in einer heißen Phase und ich mache das mit der Zertifizierung jetzt gleich mit, weil ich brauche spätestens im Januar 25.
Ja, also sagen wir so, es bleibt tatsächlich nichts verborgen, was sich so verändert. Das kriegt man schon mit, wenn man sich in den üblichen Foren sozusagen, würde ich mal behaupten, dann tummelt. Das ist gar nicht so das Problem. Die Schwierigkeit ist eher, man plant ja, ich sagte ja vorhin schon mal, das dauert mindestens 18 Monate. Und man plant ein Budget und hat eine Laufzeit und so weiter. Und plötzlich kommen dann da nochmal Nadelstiche. Hier nochmal 50.000, hier nochmal 50.000, da nochmal mehr.
Das heißt, so eine Zertifizierung dann nochmal jetzt auf die neuen DSGVO-Anforderungen für DIGAS oder wie heißt das nochmal, was du gerade genannt hast?
BSITR 03161.
Genau, wir verlinken dazu in den Shownotes noch eine Hintergrundinformation für die, die nicht so tief in dem Thema drin sind.
Sehr gut.
Das heißt, ich muss dafür auch nochmal 50.000 Euro nochmal hinterher schießen?
Das ist so in etwa die Summe, über die wir reden. Wow. Weil man muss unterscheiden, auf der einen Seite ist das Zertifikat erforderlich, auf der anderen Seite muss auch in der Technik dann ein bisschen was angepasst werden, weil dann irgendwelche Anforderungen noch spezieller sind. Nun ist es natürlich für uns ein Vorteil, wir machen diese Dinge jetzt schon. Das bedeutet, für alle, die jetzt nachkommen, wird das ein bisschen einfacher, aber nur technisch, denn das Zertifikat kostet trotzdem sehr viel Geld.
Aber die schon 3 Jahre am Markt sind, haben jetzt wahrscheinlich Hausaufgaben.
Genau, wobei die haben es noch ein bisschen einfacher. A, gibt es so leichte Übergangsfristen und das andere ist, die haben natürlich, wenn man 3 Jahre am Markt ist und man hat eine DIGA, die wirklich funktioniert und die gut verordnet wird, dann kann man sich das leisten. Die Startups können aber in den ersten 2 Jahren sich eigentlich nichts leisten, was noch von rechts und links rein. Also das ist wirklich das größte Risiko.
Also wird es dann doch 2 Millionen kosten irgendwann, wenn die so weitermachen bei den Regularien?
Ja, das kann sein. Wobei, man muss ganz klar sagen, aktuell sind wir mit den von mir genannten Zahlen noch gut stabil dabei. Das funktioniert noch, aber man weiß nie, was alles kommt. Und das ist so mein Problem einfach damit, wenn man heute startet und man hat eben diese 1,5 bis 2 Jahre Laufzeit, kann dahin bis dahin so viel sich verändert haben, dass wir womöglich dann deutlich höhere Kosten haben. Und das ist ein Risiko, das muss man einplanen.
Naja, unternehmerisches Risiko ist ja bekannt und müssen ja auch viele eingehen. Nun hört es sich aber auch vielleicht so ein bisschen so an, als wenn da die Daumenschrauben immer weiter zugedreht werden. Hast du auch manchmal den Eindruck, dass da was kaputt reguliert wird oder steckt da vielleicht auch so ein bisschen so eine Vermeidungstaktik dahinter? Es gibt ja immer wieder auch Stimmen, die sagen, ja, eigentlich wollen es die Krankenkassen gar nicht und so richtig ligaoffen ist der Markt dann doch nicht und wir machen es jetzt auch noch so kompliziert und dann wird dieser ganze schöne, innovative Markt im Keim erstickt.
Also ich glaube nicht, dass das mutwillig passiert, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass
so gut gemeint, ne? Gut gemeint ist ja das Gegenteil von gut, ne?
Ich weiß, und das meinte ich damit. Also es gibt Dinge, die sind total logisch und die müssen passieren. Es gibt andere Dinge, da fragt man sich dann, so wie jetzt dieses Beispiel, das wir gerade hatten, muss das wirklich so intensiv sein und muss das in der Form passieren? Nichtsdestotrotz macht es das halt eben schwierig für den Markt. Und es ist ja eh schon so, momentan, das haben wir am Anfang kurz gehabt, es gibt ja nur wirklich wenige sehr erfolgreiche Digas, die auch wirtschaftlich erfolgreich sind. Also von Nutzen sind es mehr, aber von der Wirtschaftlichkeit sind es wenige. Und das hemmt natürlich auch neue Startups oder auch mittelständische Unternehmen, in den Markt mit einzusteigen. Und wir wollen ja genau das Gegenteil. Wir wollen ja, dass möglichst viele reingehen, damit wir einfach am Ende eine gute Abdeckung für die Betroffenen haben. Also da ist so viel noch zu tun und es gibt noch so viele Möglichkeiten. Und wir machen das jetzt seit etwa 4 Jahren, dass wir Digas entwickeln. Und wir haben bis jetzt ein einziges Mal die Situation gehabt, dass sich die Indikationen überschnitten haben. Und wir haben ansonsten, und wir entwickeln gerade 8 Digas parallel, das bedeutet, wir haben so viele verschiedene Themen und da ist noch so viel mehr möglich. Und das hemmt das natürlich alles. Und das finde ich ein bisschen tragisch in der Geschichte. Aber wir müssen natürlich auch sicher gehen, und das ist ganz wichtig, diejenigen, die es verordnen, die müssen sicher sein, dass das genauso gut funktioniert wie ein Medikament. Und ansonsten werden die immer Skepsis haben. Und das müssen wir ja auch erreichen, dass die Digas so
dafür
hochwertig
brauchen wir
sind.
Die bekannten Mechaniken, ne?
So der, ist es.
Studienlage und so weiter.
Ja, man darf das nicht zu schwarz sehen an der Stelle, sondern eher die Chance in dem Markt.
Absolut. Und ich finde auch das, was du sagst, dass es halt wirklich sehr viel Potenzial noch gibt und dass wir natürlich auch über jeden Beweis mehr, den wir liefern und immer mehr Learnings, wie wir so eine Diga bauen müssen, führt ja auch zur Akzeptanz, mehr Verschreibung. Und dann ist der Markt für diese Diga-Startups oder Hersteller ja auch attraktiver, weil sie mehr Geld verdienen. Und so wird sich ja das, ne, Perpetuum mobile hoffentlich in Gang setzen und nicht wieder aufhören, sich zu drehen.
Ja, absolut.
Ich habe vor kurzem auf einem Kongress, fand ich ein ganz tolles Zitat. Da ging es darum, dass wenn die Hersteller von E-Health-Angeboten im weitesten Sinne nicht mit dem Bundesgesundheitsminister, sondern mit dem Bundesfinanzminister sprechen würden, dann würde das alles viel schneller gehen. Würdest du dir das auch wünschen, so dass man so vorrechnen könntest?
Also es wäre schön, wenn man das mal so sich vorrechnen würde. Ich würde es aber wichtig finden, weil ein Punkt, den man unterschätzt, auch mit der Preisbildung einer Diga, weshalb das ja auch für manche dann ein bisschen unattraktiver ist, weil sie sagen, ja, ich habe zwar irgendwie einen riesen Nutzen, den ich stifte mit der Anwendung, aber am Ende habe ich immer einen Einheitspreis, der rauskommt, wenn ich in die dauerhafte Aufnahme komme. Und wenn man das mal wirklich mal mathematisch rausfinden würde und mal berechnen würde, welchen Nutzen man stiftet mit einer Applikation, die vielleicht die Betroffenen nach 3 Monaten aus einem Teufelskreislauf rausholt, gegen die sind noch Jahre da drin und müssen jahrelang weiterhin, zum Beispiel bei chronischen Schmerzen, wo wir gerade eine Diga entwickeln, man muss weiterhin Schmerzmittel nehmen, über Jahre. Und man kann aber mit einer Diga, die man entweder nach der ersten oder spätestens nach der zweiten Verordnung genutzt hat, aus diesem Teufelskreislauf rauskommen. Dann ist das doch ein anderer Effekt, als wenn man einfach sagt, ich mache mein Leben lang, kriege ich weiterhin diese Medikamente oder irgendwelche Physiotherapie und dergleichen. Und das fehlt mir bei dieser gesamten Betrachtung noch, dass da gar nicht drauf geachtet wird, was für einen Effekt erziele ich eigentlich mit dem Produkt.
Gibt es da noch keine Zahlen dazu? Könnte man das nicht auch als Diga-Hersteller noch in seinen Pitch-Deck mit aufnehmen?
Das könnte man zwar aufnehmen, aber das interessiert natürlich die nicht, mit denen hinterher verhandelt wird.
Die Investoren nicht, ne? Die interessiert
doch
nur...
Die Investoren schon, aber die Investoren können ja nicht beeinflussen, welchen Diga-Preis man nachher pro Verordnung bekommt. Und das macht es halt so schwierig. Aktuell ist es ja faktisch so, dass der Preis am Ende doch immer sehr ähnlich rauskommt nach den Verhandlungen.
Mhm. Sag mal ungefähr, wie ist der Preis?
Naja, aktuell ist so der durchschnittliche Preis so bei 220, 230 Euro pro Verordnung. Was ja auch gut ist, wenn man überlegt, man hat 10.000 Verordnungen im Jahr, 12.000 Verordnungen im Jahr. Da kommt ja schon ganz schön was zusammen. Aber wir haben ja auch vorhin schon über die Investitionssummen gesprochen, die notwendig sind, um da überhaupt hinzubekommen.
Ich finde mal so ein bisschen schlecht mit Nullen. Das darf ich gar nicht erzählen als Geschäftsführerin. Aber da hat man ja mal echt jahrelang erstmal die Investitionen muss man ja erstmal wieder reinholen, ne?
Genau, weil man darf nicht unterschätzen, wenn man die Diga entwickelt hat, muss sie auch noch vermarktet werden. Das macht man ja auch nicht nebenbei, so nach dem Motto, sie ist da und es läuft von alleine.
Das ist ein richtig guter Punkt. Wie siehst du das? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass es wirklich so ist, dass die Vermarktung total vernachlässigt wird. Das ist so ähnlich wie bei anderen, die etwas erschaffen. Sei es der Bäcker, der ein Brot backt oder wir, die einen Text schreiben oder was auch immer. Wenn man das Produkt nicht aus dem Haus bringt, ja, dann kann man es auch gleich lassen.
Da kann ich dir absolut zustimmen. Also man darf nicht einfach nur ein Produkt entwickeln und hoffen, das verkauft sich von alleine. Das ist definitiv nicht so. Und auch da kommt wieder das, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn da kein Leidensdruck ist, dann sucht niemand danach. Also dann, wenn die Ärzte es dann nicht verordnen, dann kommt das gar nicht an die Betroffenen. Es ist anders, ne? Wenn du wirklich ein Thema hast, wo du einfach wirklich belastet bist und eine Lösung möchtest, dann suchst du vielleicht danach und es geht dann vielleicht auch über Online-Kanäle. Ja, aber aktuell ist es schon so, dass das Vertrauen ja über die Ärzte kommt und über die Ärztin. Und das macht schon einen großen Unterschied
und
aus.
Und word of mouth, ne? Also in beiden Zielgruppen. Also ich würde sagen, bei den Leistungserbringern, die gute Erfahrungen mit Nadiga gemacht haben im Kollegenkreis oder auf Kongressen darüber sprechen und natürlich auch Betroffene, ja? Weil sobald man eine ernste Erkrankung hat, die auch mit einer Nadiga vielleicht unterstützt wird, hat man ja oft auch Kontakt zu anderen, die ähnliche Probleme haben oder erzählt auch viel darüber. Und ich glaube, das sind so die stärksten Kanäle, die Fachgruppenkommunikation und Word of Mouth stärken. Und dann kann man auch die Performance-Kanäle hochdrehen.
Genau, aber nur dann. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das unterschätzen viele. Es kommen Startups zu uns, die sagen, Vertrieb ist kein Problem.
Genau. Ich habe hier diesen Hero, der hat irgendwie ganz viele Google-Zertifikate und der hat auch schon mal auf Instagram Lifestyle-Produkt berühmt gemacht. Und dann denke ich immer so, mhm.
Genau. Ja, und das funktioniert halt nicht. Und da ist es dann wirklich schwierig. Und da muss ich sagen, da sind dann unsere Bereiche dann auch erschöpft. Also wir kümmern uns primär um das gute Konzept. Wir kümmern uns darum, dass wir alles aufbereiten mit Prototypen und allem, was dazu gehört, um die Investoren zu begeistern. Wir setzen das um. Wir bringen das bis hin zum Markt, dass es auch wirklich online ist, dass es betrieben werden kann. Aber was die Vermarktung angeht, das machen unsere Kunden dann selber. Und da brauchen sie halt auch zum Beispiel eure Unterstützung und diskutieren und sprechen auch mit Pharmaunternehmen, weil sie einfach sich davon was versprechen. An der Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir dann raus. Wir sorgen halt dafür, dass das Produkt gut wird. Aber die Vermarktung, das ist nicht unser Schwerpunkt.
Hast du trotzdem Learning, was du beobachtet hast, wo du denkst, so alle die du aus dem Nest geschubst hast, die Digas, Fehler, die du gesehen hast, wo du gedacht hast, oh nee, jetzt haben wir uns so viel Mühe gegeben und jetzt ist doch irgendwie nichts geworden?
Nee, soweit, das haben wir tatsächlich bisher nicht erlebt. Man muss da dazu sagen, der Weg ist ja auch lang. Also wir haben zwar gerade viele in der Entwicklung und die sind in Phasen zwischen Warten auf Freigabe durchs BfArM, sind in der Studie, sind in der Konzeption, in der Entwicklung, also alle möglichen Phasen. Also das, was du als Frage stellst, das kann ich dir wahrscheinlich in einem Jahr beantworten, weil dann ist viel passiert. Dann kommen einige weitere Digas raus, die wir für unsere Kunden gemacht haben. Aber was ich halt beobachte, dass es am Anfang sehr stark unterschätzt wurde von vielen, die dazugekommen sind. Und heute thematisiere ich das sofort und zeige denen auf, Leute, das und das müsst ihr auch berücksichtigen. Ihr müsst verschiedene Wege gehen. Und dann merke ich halt, dass die auch sagen, ja, okay, dann spreche ich halt mal mit verschiedenen Pharmaunternehmen und schaue mir an, wer da Interesse hat. Aber es gibt auch einige, die kommen zu uns und sind felsenfest davon überzeugt. Sie schaffen es komplett, Vermarktung über Social Media, online und so weiter. Und das werden wir in ein, zwei, drei Jahren sehen.
Die sollen sich auch mal an uns wenden.
Genau, da bin ich auch fest von überzeugt, das ist genau der richtige Weg. Da müssen wir auch sprechen, weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so einfach funktioniert.
Ja gut, das sieht man natürlich auch an den Enttäuschungen, die sich auch ergeben aus diesem ganzen Vermarktungsprozess, der ja an vielen verschiedenen Punkten noch so ein bisschen unausgereift ist. Es fängt ja bei den Verschreibungen an, aber wie ist denn die Einlösequote? Wie läuft dieser ganze Prozess ab? Also ich glaube, da können wir von allen Seiten einfach noch viel mehr tun und es muss halt auch noch so ein bisschen attraktiver werden. Ja, ich finde ja immer, dass auch Diga und Gesundheit darf ja auch irgendwie Spaß machen. Und vielleicht kannst du mir das auch mal so ein bisschen versprechen bei euren Design Thinking Workshops, dass man einfach auch so ein bisschen denkt, okay, dem Patienten wird geholfen und er hat auch so eine gewisse Freude dran. Ja, weil wir haben ja eigentlich schon so viel Erfahrung mit Dingen, die wir online nutzen, Gamification, Reward-Systeme und so weiter, dass man das einfach auch diese Learnings aus 15 Jahren Internetökonomie einfach da auch noch stärker mit einbezieht.
Das passiert tatsächlich auch. Wobei, es ist schön, dass du dieses Thema Gamification ansprichst, weil es ist Mode geworden zu sagen, ich kann überall Gamification einbauen und dann wird das schon funktionieren. Aber die Realität ist eine andere. Es gibt Anwendungen, da wird das integriert. Und es gibt Anwendungen, da wird das eher weniger integriert. Da finden wir andere Mechanismen, um die Betroffenen bei der Nutzung zu halten. Denn letztendlich, bei manchen Indikationen geht es ja schon wirklich ums Leben. Und da will man nicht unbedingt das Gefühl haben, okay, es ist einfach eine Englischlern-App, wo man Gamification-Aspekte drin hat. Also Gamification ist ein Aspekt und der wird auch berücksichtigt. Aber was viel wichtiger ist, dass der Content, um den es geht, auf die Zielgruppe spezifisch aufbereitet wird. Also nehmen wir mal, wir entwickeln gerade die ersten zwei Digas auch für Kinder. Und da sind unterschiedliche Altersgruppen. Und da muss man sich überlegen, habe ich jetzt 9- bis 12-Jährige oder habe ich vielleicht die 13- bis 17-, 18-Jährigen oder habe ich junge Erwachsene oder sogar, das wird jetzt zwar keine Diga, aber es wird eine Anwendung zur Begleitung von Hüft-OPs, da sind wir bei über 60-Jährigen. Dem einen kann man einen TikTok-Style anbieten, dem anderen muss man einfach viel Text und Erklärungen, Videos, also da muss man wirklich drauf achten. Und das ist etwas, was eine unserer Stärken ist, genau rauszuarbeiten mit der Zielgruppe, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das ist viel wichtiger als die Tatsache, ob ich Gamification einsetze oder nicht.
Okay, kannst du noch mal die Top 3 Fehler nennen, die Diga-Hersteller begehen im ganzen Prozess? Patientenorientierung?
Ich kenne ja nur die, die mit uns zusammenarbeiten und das bläuen wir denen ein. Also Patientenorientierung passiert halt nicht. Ein Thema, was immer wieder unterschätzt wird, ist tatsächlich das Thema Finanzen, Finanzierung. Und das ist
also
doch nicht so einfach.
Also 2 Millionen auf der Kante, sonst braucht ihr gar nicht anfangen.
So in etwa, beziehungsweise das ist ein Prozess, das wird iterativ gemacht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man viel Geld braucht, ist groß und das wird häufig unterschätzt. Das muss man sagen und das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den ich momentan immer noch häufig sehe, ist dieses Thema Vermarktung, über das wir schon gesprochen haben. Das ist auch ein Thema, was häufig wirklich unterschätzt wird. So nach dem Motto, das kann doch nicht so schwer sein. Ja, man muss doch nur zu den Ärzten gehen. Und was auch viele leider unterschätzen, wie viel Aufwand das bedeutet für einen selbst. Also wir haben Startups, die wollen das nebenbei machen. So mit 10 Stunden die Woche. Und das funktioniert faktisch einfach nicht.
Also, ich glaube, das funktioniert in keinem Startup-Markt, aber egal.
Da hast du recht. Aber das ist natürlich trotzdem unsere Erfahrung. Und wir müssen relativ schnell prüfen, ist das deren Annahme und oder sind sie bereit, auch 20, 30, 40 Stunden irgendwann zu investieren? Wenn das der Fall ist, kann es erfolgreich werden. Mit so ein paar Stunden nebenbei, das wird nicht funktionieren. Das sind wirklich so die 3 Hauptthemen.
Vielen Dank, sehr hilfreich. Jetzt noch die Abschlussfrage an dich. Du hast ja den Marktüberblick, weil du siehst ja auch deine Auftragsbücher. Ist Diga tot oder lebendig?
Das ist sehr lebendig. Also wir kriegen tatsächlich immer noch regelmäßig und es wird sogar mehr Anfragen zum Thema Diga.
Auch international oder findet das viel in Deutschland statt?
Also der Hauptfokus liegt tatsächlich auf Deutschland. Wir haben auch internationale Anfragen und auch Kunden bereits international. Aber die Quote ist deutlich größer im deutschsprachigen Raum.
Also dieses Attraktivität mit, oh, wir gehen mal schnell nach Deutschland, da gibt's irgendwie Digas, ist wieder so ein bisschen verpufft.
Es geht eher umgekehrt. Zu sagen, in dem Moment, wo ich eine Diga in Deutschland gemacht habe, schiele ich mal nach als erstes Österreich und die Schweiz. Und dann kann ich auch noch mal gucken, was geht denn in Frankreich, was passiert in Dänemark, in Belgien. Das ist tatsächlich sehr, sehr attraktiv. Wir bremsen nur immer und sagen, Leute, erstmal bitte den deutschen Markt erfolgreich machen, also da ins Verzeichnis kommen. Und dann sind wir schnell in der Lage, auch auf andere Märkte zu gehen. Das ist tatsächlich etwas, was unsere Kunden wahnsinnig interessiert, weil chronischen Schmerz habe ich überall in Europa und weltweit. Insofern ist das schon interessant, auch weiterzugehen. Aber wir müssen ganz klar sagen, der Markt wächst weiter. Es gibt immer noch gute Ideen und ich spreche fast jede Woche oder jede zweite Woche mit neuen Diga-Themen, also entweder mit Startups oder aber auch mittelständischen Unternehmen, die einfach in den Markt rein wollen. Und da kann man wirklich nur sagen, es ist immer gut, mit einem erfahrenen Partner das zu machen und nicht zu glauben, man kann es alleine, weil sich 3 Entwickler suchen und dann, die können zwar tolle Software entwickeln, aber die wissen überhaupt nicht, was drumherum dazugehört. Das sind so die Dinge, die sind halt wirklich entscheidend. Und der Markt, der lebt und der wird größer. Und wir haben uns darauf eben auch spezialisiert. 50% unserer Projekte sind nur Digas und die andere Hälfte sind digitale Medizinprodukte oder Lifestyle-Produkte.
Malte, super, vielen Dank. Normalerweise würde ich eine Zusammenfassung machen. Das hast du mir jetzt total abgenommen, weil du so wunderbare Schlussworte gesprochen hast. Ich habe mir hier noch notiert, wir können Digas zu einem Exportschlager machen. Also die Exportquote Deutschlands schwächelt, ja. Da können wir jetzt auf jeden Fall beitragen. Und ich danke dir ganz herzlich für diese Diga-Mutmacher-Folge. Ich glaube, das ist irgendwie wirklich nötig. Und wenn du jetzt auch noch mal von dem Potenzial, Zielgruppe, Indikation und tatsächlich auch den Nutzen und den Effekt von Digas so wunderbar referiert hast, steht dem, glaube ich, nichts im Wege, dass sich bald noch mehr junge Unternehmer und Unternehmerinnen vielleicht diesem Bereich zuwenden. Und Bornhard Lee und The Medical Network sind da auf jeden Fall gute Berater, Wir wünschen allen Digger-Herstellern auf jeden Fall viel, viel Erfolg und hört euch durch die Podcast-Folgen. Da sind einige wirklich wertvolle Tipps drin, auch wenn ihr eine Digger auf den Markt bringen wollt. Und in diesem Sinne wünsche ich uns auf jeden Fall ein erfolgreiches Digital Health Jahr 2025. Vielen Dank, Malte.
Ich danke dir.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.